Begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörer von Radio Horeb und unsere Exerzitien-Teilnehmer. Wir sind beim letzten Tor, bei der letzten Schwelle unserer Überlegungen angelangt. Sieben ist eine sehr symbolträchtige Zahl. Und hier habe ich dieses Tor überschrieben mit Leben in Fülle. Ich möchte mit Ihnen das letzte große Gebet Jesu betrachten. Das hohepriesterliche Gebet. Denn dieses Gebet Jesu ist so dicht und so schön. Und ich glaube auch so wichtig für uns alle und führt uns in wichtige Wahrheiten unseres Glaubens ein. Doch noch einmal zurück zu unserer letzten Betrachtung, Rückkehr zum Vater. Wir haben versucht, in dieser letzten Betrachtung theologisch und geistlich uns an Gott, den Vater, zu nähern. Und das hat uns zum Urgrund der Trinität geführt und zur Quelle aller Fruchtbarkeit. Gott ist vollkommen einer und umso vollkommener, als er plural ist. Wir wissen, die Uroffenbarung Gottes ging an Abraham. Er ist deshalb der Stammvater aller Glaubenden. Und er hat diese Offenbarung weitergeführt, hat sie vollendet, vor allem in Jesus Christus. Stellen wir uns die Frage wieder, wer ist Gott und wie wirkt er? Wir können Dialoge auf ganz verschiedene Weise miteinander führen. Diese Uroffenbarung Gottes, der Dialog Gottes mit Abraham, ist ein ganz anderer, als in die moderne religiöse Erziehung geht. Den Weg der Mönche, den also wir gehen, den Klöstern, gleicht mehr dem Weg Gottes mit Abraham. Die moderne religiöse Erziehung geht mehr vom Subjekt Mensch aus, als von der Transzendenz Gottes. Thomas von Aquin sagt, alles, was man aufnimmt, nimmt man nach der Art des Aufnehmenden auf. Das ist eine wichtige Wahrheit. Wenn der Mensch Gott aufnimmt, muss er in einem gewissen Sinn umdimensioniert werden. Er muss an Gott Maß nehmen. Ja, der Mensch ist geschaffen, um nach dem Maß Gottes umdimensioniert zu werden. Das geschieht meist nicht ohne Leiden und ohne Wehen. Damit wir über jeden Egoismus und Hass hinwegkommen können. Gott existiert nur durch die Liebe und für die Liebe. Alles geht vom Vater aus und kehrt wieder zu ihm zurück. Dieser wunderbare Kreislauf hat in Jesus Christus begonnen. Seit der ersten Sünde Adams bedeckt die Liebe Gottes den Menschen mit dem Mantel seines Erbarmens. Die Vergebung ist die größte Freude Gottes, haben wir betrachtet. Seine Liebe erreicht ihren Höhepunkt in der Vergebung. Gott wird nie seine Vaterschaft aufgeben, ehe der Mensch seine Gotteskindschaft. Das Neue Testament begründet eine neue Kultur des Lebens. Das möchte ich Ihnen heute zurufen, wähle das Leben. Das ist wie ein neuer Weckruf in unserer heutigen Zeit, um den verschiedensten Betäubungen, die uns ganz schlaftrunken machen, aufzustehen wieder. anhand des großen Gebetes Jesu, das uns der Evangelist Johannes im 17. Kapitel überliefert, das längste und intensivste Gebet Jesu, sein letztes, sein Testament sozusagen auch, möchte ich versuchen, anhand der Auslegung des Heiligen Vaters, Papst Benedikt XVI. Im zweiten Buch Jesus von Nazareth, Ihnen einen neuen Zugang zu eröffnen. Zuerst zur Ausgangslage. Das Versöhnungsfest der Juden. Yom Kippurim nach Levitikus 16,26. Der hohe Priester hat durch entsprechende Tieropfer Sühne zu erwirken. Für sich selbst, für die Priesterschaft, für das ganze Volk. Er spricht das einzige Mal den unaussprechlichen Namen Gottes aus, um ganz Israel die Qualität eines heiligen Volkes wiederzugeben. Ein Raum der Antwort auf Gottes Liebe soll geschaffen werden und deswegen die ganze Schöpfung erschaffen wurde, um die Einheit, in Einheit mit Gott zu sein. Durch die Sünde ist dieser Weltsinn gestört. Nun soll diese Harmonie wiederhergestellt werden. Und Jesus hat in seinem Gebet genau diese Bibelstelle aus dem Alten Testament aufgenommen. Jesus betet wie der hohe Priester für sich selbst. Er betet für die Apostel und er betet für alle, die künftig an ihn glauben werden. Er betet für die Kirche aller Zeiten. Aber ich bitte nicht für diese hier, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Jesus zeigt sich als der neue hohe Priester des Versöhnungstages. Sein Tod und seine Auferstehung ist das große Versöhnungsfest der Welt, wo im Letzten alle menschliche Schuld und alle Zerstörung ihren Sinn findet. Der Hebräerbrief erklärt dies noch detaillierter. Ich zitiere: Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein, die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der im Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Auch die Theologie des heiligen Paulus läuft auf diese Mitte zu. Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. So schreibt er im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Ist nicht diese Unversöhntheit mit dem scheinbar abwesenden, schweigenden und geheimnisvollen Gott, der doch überall gegenwärtig ist, das eigentliche Problem der ganzen Menschheitsgeschichte? Diese Frage stellt Papst Benedikt XVI. Und möchte sie Ihnen stellen und Ihnen eine Brücke bauen helfen zu dieser neuen Versöhnung, zu dieser neuen Einheit mit Gott, durch den Glauben zu finden. Das Versöhnungsfest Gottes mit den Menschen ist für immer nun zugänglich. Ich möchte hier an den tieferen Zusammenhang mit Eucharistie erinnern. Jesus wendet den Ritus des Versöhnungstages in ein Gebet um. Eine Kulterneuerung geschieht und gleichzeitig eine Tempelreinigung. Die Zeit der Heiligen, der Blutopfer, ist bald Geschichte. Und jetzt schon, im Voraus, in diesem Gebet von Jesus, überwunden. Sein Wort tritt anstelle der Opfer. Das Wort dessen, der denn alles geworden ist. So zieht Gott alle Menschenworte in seine Liebe, in seine Vernunft hinein, wie es der Papst ausdrückt. Das Wort ist Fleisch und mehr als das. Er ist hingegebener Leib, vergossenes Blut. Jesus erfüllt weiter nach den Gottesknechtsliedern des Jesaja die spirituelle Vertiefung und erneuert das Priestertum. Jetzt ist er Priester und Opfer zugleich und erwirkt die Versöhnung. Und dieses bewahrt die innerste Einheit der Heilsgeschichte des Alten Testamentes in seiner Gestalt. Doch das Neue daran ist der sichtbare äußere Bruch mit dem alten Tempel und seinen Opfern. Vier große Themen hat Jesus in dieses sein Gebet aufgenommen. Das erste große Thema, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Leben, dieses Thema durchzieht den ganzen Prolog des Johannes und sein ganzes Evangelium. Ewiges Leben ist hier das Leben selbst, das eigentliche Leben, das wir in der Zeit leben, das aber durch den physischen Tod nicht endet. Dieses Leben kann durch niemanden und durch nichts zerstört werden. Von diesem Leben spricht Jesus. Und dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen, dieser Satz meint eben, durch die Erkenntnis kommt man zum Leben. Erkennen schafft Gemeinschaft, formuliert der Heilige Vater, und ist Einssein mit dem Erkannten. Diese Erkenntnis ist es eben, die Glauben schenkt. Die Entscheidung dabei ist wichtig. Und damit glaubt der Christ nicht vielerlei. Der Christ glaubt ganz einfach an Gott. Dass es nur den einzigen und einen wahren Gott gibt. Diesen Gott macht Jesus Christus zugänglich. Die Begegnung mit ihm geschieht diese Erkenntnis Gottes. Die Gemeinschaft wird und damit schließlich Leben wird. Volles und ganzes Leben, mehr als irdisches, begrenztes, sondern ewiges Leben. Also ewiges Leben ist ein Beziehungsereignis. Und der Mensch hat es nicht aus sich selbst, sondern durch seinen Glauben an Jesus Christus. Eine platonische Wahrheitssuche macht uns noch lange nicht unsterblich. Wenn der Mensch sich ganz an den anhängt, der selbst das ewige Leben ist, hat er dieses Leben auch selbst gefunden. Dieses Erkennen Gottes ist selbst ganz Liebe, da auch Gott ganz Liebe ist. Und nicht niemals das reine Wissen erlöst den Menschen, sondern die neue Erkenntnisform, die der Mensch dadurch eingeht und über sich hinausgeht. Das zweite große Thema Jesu in diesem Gebet lautet: Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Wieder eine dreifache Heiligung. Der Vater hat den Sohn geheiligt und in die Welt gesandt. Der Sohn heiligt sich selbst und bittet nun, dass seine Jünger in der Wahrheit geheiligt sind. Heilig ist nur Gott. Dadurch ist die Heiligkeit Ausdruck für eine besondere Seinsweise. für das göttliche Sein. Heiligen und Weihen, Sie kennen das alles, ist die Übereignung einer Realität, einer Sache oder einer Person an Gott selbst. Die Heiligung Jesu durch den Vater ist eben mit seiner Menschwerdung gleichzusetzen und ganz mit seiner Sendung verknüpft. Jesus ist vollkommen eins mit dem Vater und dadurch wieder ganz für die Welt da. Jesus gehört ganz Gott und daher ist er auch ganz für alle. Seine Existenz ist voller Dynamik. Die Heiligkeit, die er von Gott mitbringt, vollzieht sich in unserer Welt als Opfer. Das heißt, er gibt sich für die Seinen ganz hin, er opfert sich für sie. Das ist die Liturgie der Versöhnung durch Jesus Christus, das ist der neue Bund Gottes. Jesus ist diese reinigende und heilige Wahrheit, in die müssen wir immer neu eintauchen, mit ihm umkleidet zu werden. Das ist das neutestamentliche Priestertum Jesu. Wir alle sind an seiner Sendung beteiligt. Das dritte große Thema. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit auch ich in ihnen bin. Jesus stellt sich hier als der neue Messias vor, der neue Mose vor. Er führt zu Ende, was mit Mose damals am brennenden Dornbusch begonnen hat. Gott tritt ein in die Gemeinschaft der Menschen. Er übersteigt alles Menschliche, will doch ganz in der menschlichen Gemeinschaft anwesend sein. Er ist der sich Schenkende, denn er hat seinen Namen bekannt gemacht. Doch jetzt gilt, wer Jesus sieht, sieht auch den Vater. Mehr noch, als Auferstandener will er alle an seinem Leib, zu seinem Leib machen, zum neuen Tempel, in den Menschen selbst Wohnung nehmen. Und schließlich das vierte große Thema in diesem Gebet, dass sie alle eins seien. In keiner Rede zur Ökumene fehlt dieses Wort Jesu, damit sie eins sind. Ich möchte einfach jetzt kurz den Konzilstext Ihnen vorlesen. Der wiederum den ersten Korintherbrief, erste Kapitel erinnert. Die Einheit aller Christen wiederherzustellen, zu helfen, ist eine Hauptaufgabe des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine und einzige Kirche gegründet und doch erheben mehrere christliche Gemeinschaften vor den Menschen den Anspruch, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen. Sie alle bekennen sich als Jünger des Herrn, aber sie weichen von ihrem Denken voneinander ab und gehen verschiedene Wege, als ob Christus selber geteilt wäre. In dieser Bitte richtet Jesus den Blick auf die jetzige Jüngerschar hinaus, auf die kommende Zeit der Kirche, die weltumspannende Gemeinschaft der Glaubenden. Sie alle sind in sein Gebet hineingenommen. Und viermal wiederholt Jesus seine Bitte an den Vater um die Einheit der Seinen. Dieses Testament Jesu darf der Kirche und wird der Kirche, glaube ich, nie fehlen. Der Schmerz der Trennung ist uns allen bewusst, aber geht oft auch durch uns selbst. Oft sind wir selbst auch wie gespalten. Es fällt uns oft schwer, diesen ganzen Glauben, den Jesus uns vorlegt und die Kirche uns verkündet, anzunehmen, diese Wahrheiten zu vertiefen. Da bitte ich Sie und lade ich Sie ein, nun einfach in die unmittelbare Umgebung zu schauen, zu Ihren allernächsten Verwandten, Bekannten, in Ihre Familie und nun gemeinsam auch für diese konkreten Menschen, denen Sie zusammenleben, zu danken. Damit beginnt ein wichtiger Auftrag der Einheit, den wir von Jesus Christus bekommen haben. Alles Gute, das uns umgibt und an uns geschieht, ist ein Geschenk des liebenden Vaters. Sei dir bewusst und sag ihm Dank dafür. Danke ihm aber auch für das Schlimme, das dir manchmal geschehen ist und geschieht. Nicht, weil es schlimm ist, sondern weil der Vater es zulässt, wie er auch diese Spaltung der Christenheit zugelassen hat. Und benützt, um etwas Gutes für dich daraus werden zu lassen. Blick tiefer, meint dieser Gedanke. Gott hat seine Wege, uns Menschen immer neu zur Umkehr zu führen, uns aufzurütteln. Lies Philipper 4,6: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Das Dankgebet ist das kraftvollste Gebet. Der Lobpreis ist jene Begegnung mit Gott, die dich immer frei machen kann. Von dem Negativen, von dem Bösen, von dem Mangel an Gutem. Bete, Vater, ich danke dir für alles Gute, das du für mich getan hast und immer neu tust. Vater, ich danke dir für diese und jene Notlage. Ich vertraue, dass du alles zum Besten für mich führen wirst. Du mich nie im Stich lassen wirst. Du wirst mich und hast mich zum ewigen Leben berufen. Diese Erde ist niemals das Letzte, sondern Durchgang und Übergang zu noch Größerem, zu Vollkommenem, zum unendlichen und liebenden Sein in der Hand des ewigen Vaters. Am Herzen Gottes zu ruhen, das ist das Ziel unseres Lebens. Wer es fassen kann, schon hier auf dieser Erde und erst recht dann, wenn wir angekommen sind in den himmlischen Wohnungen, dort, wo Gott alles in allem ist, wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Dieses Ziel hat unseren Weg durch 7 Tore bestimmt und uns geführt. Der Glaube ist es, der uns miteinander verbindet und immer neu befähigt, gemeinsam dieses Ziel zu suchen. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen immer neue Impulse und geistliche Führung. Das Jahr des Glaubens wird uns sehr viele Impulse wieder geben werden. Die Kirche wird sich wieder neu auf den Weg machen dürfen. Und wir mit ihr. Und in ihr. Wir sind füreinander geschaffen und wollen auch füreinander diesen wunderbaren Weg des Glaubens, der Glaubensvertiefung gehen. Vielleicht können wir uns wieder einmal treffen, wieder einmal hören. Auch ich höre gern Ihnen zu. Schreiben Sie mir. Schicken Sie mir ein E-Mail oder machen Sie irgendeine Verbindung. Stellen Sie einfach das Gute immer neu auf den Leuchter. Wir sind berufen, zu leuchten dieser Welt und Salz zu sein. Wir dürfen nicht aus Angst uns verstecken wollen. Nein. Seit Gott diese Welt betreten hat, sind wir Christen aufgerufen, aufzutreten und diesen wunderbaren Glauben, die Schönheit des Christentums, die Schönheit der Katholizität auf vielen Menschen zu zeigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch und führe euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und vor allem in der Liebe, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.